Hallo Dana, wir sind hier in Wien, in deiner schönen Wohnung und ich habe die Gelegenheit, dich zu interviewen. Du gibst hier in Wien Non-Dualitäts-Talks. Worum geht's da?
So wie ich darüber spreche, ist es ein Hinweis auf das, was ist. Sehr simpel eigentlich und sehr, sehr wenig ausschweifend. So wie ich darüber spreche, über Einheit ist, dass das ist, was gesehen wird, alles, was erscheint, jetzt, da, oder mit jetzt ist man dann wieder in der Zeit, man kann auch sagen, in dieser Zeitlosigkeit, was da auftaucht, in dieser Zeitlosigkeit, ist alles, was ist und gleichzeitig auch das, was gesehen wird. Und dass es offensichtlich etwas gibt, dass das in irgendeiner Weise verschleiert und das ist eine Dynamik, zu der ich Dynamik sage, oder eine persönliche Energie. So, kurz zusammengefasst. Ja. Und es findet da statt, meistens in dem Raum oder ich habe noch ein grünes Zimmer. Aber sehr, sehr familiär und sehr offen für alle und sehr ohne jedes Formelle.
Und was ist Non-Dualität?
Du bring mir ein Wort, ja, das wir verwenden und ausführlicher ein Konzept, das verwendet wird, um auf etwas hinzuweisen. Das ausdrücken soll, dass das, was ist, ein ungeteiltes Geschehen ist und nicht eine Verbundenheit von vielen einzelnen Teilen, dass es so erscheinen mag, dass das separate Dinge sind, die miteinander zwar in Verbindung stehen, dennoch etwas, nämlich Dinge sind. Non-Dualität soll darauf hinweisen, dass dem nicht wirklich so ist, dass dann nicht zwei sind. Und nicht zwei ist vielleicht auch schon zu viel, dass ein ungeteiltes Ganzes ist.
Also es gibt nur ein Ganzes, eine Einheit, wie man es jetzt nennt, Quelle oder Gott oder Liebe oder alles und das erscheint in verschiedenen Formen.
Ja, aber gar nicht einmal so, dass man jetzt sagt, das eine ist dieses Nichts oder Gott und dann wird es zu einer Form und verschwindet wieder, sondern die Form ist das. Es ist deckungsgleich sozusagen. Ja? Die Form oder das, was als Form erscheint, ist gleichzeitig die Nichtform, kann man auch sagen. Oder leer.
Das wird aber von den meisten Menschen nicht wahrgenommen, weil da Identifikation ist mit den Formen, mit dem eigenen Körper, mit den Gedanken, mit den Wahrnehmungen, mit anderen Menschen, mit Umständen.
So glaube ich auch, ja. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich es weiß, aber offensichtlich. Und man kann dann genauso gut sagen, in der Geschichte offensichtlich, aber eigentlich scheinbar ist die Überlagerung die, dass es da eine Idee gibt, dass ich fix bin. Und dieses Gefühl, jemand zu sein, das dürfte nicht nur ein Gefühl sein, sondern auch mit einer Art, wie Gedanken auftauchen, verbunden. Ich bin jemand und ich bin da. Meistens ist das dann ein Gefühl von im Brustkorb oder manche sagen auch, sie haben das Gefühl, sie schauen bei den Augen hinaus. Auf jeden Fall gibt es da eine Position und das ist meine Position und die ist hier. Und dann gibt es getrennt von mir andere Dinge auf anderen Positionen. Und mit diesen Dingen, die anders positioniert sind, muss ich lernen umzugehen. So, ich bin fix und diese anderen Dinge sind fix. Und worum es im Leben geht, nimmt diese scheinbare Person an, ist zu lernen, mit diesen anderen fixen Dingen umzugehen. Wie? Weil ich es gut. Ja? Damit es ein erfolgreiches Leben wird, sozusagen. Und der Unterschied, wenn man so will, ist, wenn diese energetische Kontraktion und diese Dynamik die Zeit beinhaltet und Bedeutungen beinhaltet und Ziele aufstellt, wenn das wegfällt, dann wird gesehen, dass das nicht so fix ist. Dass das zwar erscheint, als wäre es fix, aber gleichzeitig eine Komponente hat, die völlig leer ist oder still ist.
Gibt es in dieser Leere und Stille noch einen zentralen Punkt, einen Kristallisationspunkt oder einen Mittelpunkt der Wahrnehmung? Gibt es da irgendwas?
Nein, eigentlich könnte ich so nicht sagen. Ja, es ist positionslos am ehesten, aber gleichzeitig auch nicht so, dass man jetzt sagen würde, ich fühle mich als dieses Bild oder dieses Fenster oder diese Lampe. Man kann auch sagen, da ist niemand, der sagen könnte, er fühlt sich als dieses Bild oder dieses Fenster. Es ist sein, positionslos. Wie soll ich noch sagen?
Wird alles gleichwertig wahrgenommen? Also ohne Bewertung, ohne was vorzuziehen oder zurückzustellen, also
ich würde sagen, ich würde nicht einmal sagen, dass es wahrgenommen wird, aber das, was ist, ist. Ja? Und dass es erscheint, ist so eine Grundstimmung von einer ganz zarten fast Verzückung, dass das überhaupt ist, dass das erscheint, ist so eine Art süße Stimmung. Ja? Für mich ist es Marzipan. Und mit Marzipan möchte ich sagen, das ist so rund und so gut und so genau richtig schmeckt. Ja? Ich sage Marzipan dazu. Und das gilt für alles, was erscheint. Und gleichzeitig hat der Körper absolute Präferenzen. Ja. Was ihn anspricht, was ihn nicht anspricht, in welcher Temperatur er sich wohlfühlt oder nicht wohlfühlt, welche Dinge, mit welchen Dingen ja, Wohnungen ausgestattet werden oder Kleidung ausgewählt wird. Aber das ist nicht etwas, was eine Person machen muss. Das geschieht ganz automatisch. Wo die Hand hingreift, zu welcher Hose im Geschäft zum Beispiel. Und es ist natürlich immer so, dass das alles ganz automatisch geschieht. Aber wenn eine persönliche Energie da ist, ist auch der Glaube daran da, dass ich das mache. Ich habe jetzt das Tischbuch ausgesucht und ich habe die Vasen gewählt. Aber das ist ein ganz unpersönliches Geschehen. Diese Impulse kommen nicht aus einer Person. Die sind dieses leere.
Das Bestreben für den eigenen Körper wohl zu sorgen, dass er sich wohl fühlt, das passiert einfach auch so ganz natürlich.
Ich denke, dass das ganz natürlich aufgesetzt ist in einem Körper, wie bei den Tieren auch. Und mehr oder weniger, ein Körper hat ein Setup, dass er mehr auf sein Äußeres achtet als ein anderer Körper. Aber ich würde sagen, tendenziell ist es wie bei den Tieren, dass der Körper ganz automatisch das ihm Angenehme sucht und das ihm Unangenehme meidet. Aber dafür braucht es keine Instanz, die das kontrolliert und steuert und macht sozusagen.
Und es schließt auch die Menschen, mit denen du zusammenlebst, ein, dass da auch so eine Fürsorge für ist, so ein Bestreben, dass es denen auch gut geht.
Also dieses Sahne-Setter war immer so. Und wenn man jetzt von vorher und nachher sprechen wollte, könnte man sagen, dass es davor eine Dringlichkeit war und dann das Bedürfnis, dass es anderen gut geht, weil sie in anderen ihr Leid gesehen hat. Und die Dana ist immer noch so, dass wenn sich so ergibt, und was gebraucht wird, ist es sehr gut im Organisieren, im Umverteilen, aber die Motivation dafür ist nicht da, dass es dann besser wäre oder dass man Gutes tun muss. Die Dana wollte ein guter Mensch sein. Vielleicht auch in dieser Dynamik, um geliebt zu werden, dass sie gut ist. Ja? In dieser Geschichte war es sicher auch zu Zeiten Arroganz präsent. Ja? In dem Sinne von, dann bin ich besser als andere, wenn ich Gutes tue. All das, was die persönliche Dynamik halt so hervorbringen kann. Gutes tun, um geliebt zu werden, Gutes tun, um die Welt zu retten, Gutes zu tun, um dieses Leid nicht sehen zu müssen. Im Grunde, um sich selbst zu erlösen. Ja. Aber es geschieht nach wie vor, ich bin eine große Umverteilerin an Kleidung, an Gegenständen, an, ja. Aber nicht, weil ich glaube, dass dann was besser ist, sondern weil der Körper das einfach gerne macht.
Gab es bestimmte Lehrer oder Meister, denen du dich irgendwie besonders verbunden gefühlt hast? Oder ist das Teil der Geschichte, wo du gar nicht mehr drüber sprechen willst?
Oh, ich kann schon sagen. Ja. Es ist nicht so, dass ich nicht drüber sprechen will aus Prinzip, aber es verschwindet so. Ja. Aber was wirklich lange Zeit sehr präsent war in der Geschichte, war Osho. Das war so ein Bezug, der völlig unerklärlich ist. Und dann habe ich viel, viel ausprobiert. Aber ich bin dann nie mehr wirklich wo hängen geblieben. Ich bin viel an der Ganga gesessen, in Rishikesh. Ich war so wirklich sehr extrem in der Suche. Also ich bin nicht in ein Meditationszentrum in Wien gegangen, sondern ich bin in den Himalaya gegangen. Oder ich bin nach Arizona geflogen, um die Merkaba zu aktivieren. Es war sehr dringlich und immer sehr ehrgeizig auch. Das Beste auf diesem spirituellen Weg sozusagen. Ja, wenn schon, wenn schon. So irgendwie. Jetzt habe ich ganz vergessen, was du eigentlich gefragt hast.
Welchen Menschen du dich verbunden gefühlt hast? Osho.
Osho ganz besonders.
Wie hat sich das geäußert? Hast du von ihm Bücher gelesen oder Tapes gehört oder ihn gesehen? Oder?
Ich habe in Kathmandu eine alte Kassette in die Hand bekommen von ihm und ich hatte davor nichts gewusst von ihm. Und die dann gehört auf so einem rauschenden alten Kassettenrekorder und ohne also den Inhalt der Worte zu verstehen, hat das ganz viel bewirkt bei mir. Ich habe ganz unglaublich zu weinen begonnen. Und die Stimmung war so, als hätte ich plötzlich etwas gehört, was von zu Hause kommt. Es war so wie, ich fühle mich fremd und diese Stimme ist eine Botschaft von zu Hause. So ist es mir vorgekommen von der Stimmung her. Und ich habe geweint tagelang. Ja, so. Und ich habe Osho-Bücher auf der ganzen Welt gesammelt, überall wo ich war. Die haben sie teilweise noch unter Verschluss, in Dubai weiß ich noch, unter der Kaste eingesperrt, gab es Osho-Bücher. Ich habe viel Osho gelesen und habe dann ein paar Menschen, die nach Osho Satsang gegeben haben, auch Satsangs besucht, aber nicht in den See. Osho ist herausragend.
Und irgendwann ist alle Identifikation weggefallen, oder?
Also nicht ad hoc, in der Geschichte nicht mit einem Schlag. Und ich kann es auch gar nicht wirklich sagen, wann und wie. Es gab so wirkliche Highlights bei einem Near Crash zum Beispiel, bei einem Fast Flugzeugabsturz, wo so ganz stark immer wieder Momente waren, wo einfach das war und kein Zentrum. Aber ich kann nichts darüber sagen, wie es dann wirklich dazu gekommen ist. Es ist immer mehr, meine Arbeit hat sich immer mehr verändert. Ja. Ich habe als sogenannte spirituelle Heilerin gearbeitet und habe viele Konzepte und viele Methoden gelernt und angewendet. Atlantische Kristallheilung, und ich habe sozusagen gechannelt, was auch immer das dann ist. Ja. Und das hat dann immer weniger Sinn ergeben, bis das übergeblieben ist. Ja. Eine Zeit lang habe ich noch Meditationen gemacht. Und dann hat sich das auch erledigt. Aber ich weiß eigentlich nicht, wie. Rückblickend kann man sagen, dass eine gewisse Not und ein gewisses Leiden nicht mehr da ist.
Würdest du auch sagen, dass es keinen Effekt und keine Ursache gibt?
Ja. Einfach weil Erscheinungen einander nicht beeinflussen können. Ja. In der Geschichte schaut es durchaus so aus. In der Zeit kann unsere Denkstruktur, so es sie überhaupt gibt, etwas konstruieren, das so ausschaut, als würde das eine auf das andere folgen. Aber Erscheinungen haben aufeinander keinen Einfluss.
Erscheinungen sind einfach immer neu das, was gerade erscheint.
Ja. Und es ist nicht so, dass was gerade erscheint, die Folge von etwas ist, was davor war. Ich würde es fast sagen, umgekehrt. Es ist, was ist, und in dem erscheinen Bilder und Gedanken, die so etwas wie eine Vergangenheit suggerieren. Aber eine sogenannte Erinnerung braucht keine Vergangenheit, dass es jetzt als Erinnerung auftauchen kann oder in dem als Erinnerung auftauchen kann. So.
Welchen Wert haben Erinnerungen?
Ich glaube nicht, dass irgendetwas einen spezifischen Wert hat oder einen besonderen Wert hat. Es ist, und Erinnerung ist etwas, das bei den Menschen vorkommt und eine Geschichte kreieren kann. Auf wundersame Art und Weise. Der Mensch kann eine Vergangenheit denken und eine Zukunft denken, und dadurch entstehen Geschichten, die überhaupt nicht schlecht sind. Aber ich würde sagen, Leid ist da, wenn diese Geschichte 100% geglaubt wird. Wenn sie gesehen wird, wie sie sich zusammensetzt, dass es eben eine Geschichte ist, die so, wie das Ich das annimmt, nicht existiert, dann ist es eine ziemliche Entspannung. Und es nimmt ganz viel Gewicht und ganz viel Drama aus dem Leben, würde ich sagen.
Ja, vor allen Dingen, wenn es wegfällt, das Gefühl, die Geschichte ist eigentlich falsch, es hätte anders sein sollen. Ne? Wenn die Geschichte überhaupt wegfällt, fällt das ja auch automatisch mit weg.
Ja.
Ne?
Ja. Diese Idee, dass ich lebt in Möglichkeiten, dass ich überlegt, wie es besser sein hätte können meistens. Ja? Und das kann wirklich zu ganz, ganz engen Situationen führen, dieses permanente Revue passieren lassen, wie es war und wie es besser sein hätte können. Und das ganze Spiel kann man dann auch in die Zukunft spielen. Was kann ich jetzt tun, damit diese sogenannte Zukunft gut wird für mich? Das ist ein enormer Stress. Das kann lustig auch sein. Ja? Wenn das, was sich der Kopf ausgedacht hat, deckungsgleich ist mit dem, was dann erscheint, ist das sicher lustig. Und dann glaubt das Ich, das habe ich gemacht. Aber wenn sich das nicht deckt, kann das in ziemlich enge Situationen führen. Und dann wird natürlich gedacht, ich habe noch nicht genug transformiert, ich muss noch mehr an mir arbeiten, ich muss noch Karma auflösen oder was auch immer. Ja. Aber das kollabiert total.
Was verstehst du darunter, wenn du das Wort Ich benutzt? Ist das was sehr Illusorisches?
Also Ich im normalen Sprachgebrauch finde ich sehr praktisch. Ich sage zu meinem Mann, ich gehe jetzt in die Küche, und das ist klar, was gemeint ist. Aber Ich als eine getrennte Einheit, die in Raum und Zeit stattfindet, die eine Vergangenheit hat und in eine Zukunft unterwegs ist, das ist absolut illusorisch.
Du hast deinen Mann erwähnt, lebst du in einer glücklichen Beziehung?
Also was Beziehung ist, wenn gesehen wird, dass da keine Trennung ist, ist ganz schwer zu sagen. Und das ist für mich jetzt Beziehung was Typisches, was das Ich so lebt. Da bin ich und dort ist jemand oder etwas anderes und dann bin ich in Beziehung dazu. Und diese Beziehung soll möglichst gut ausschauen. Also ich in Bezug zu meinem Partner, zu meinen Kindern, zu meiner Arbeit, zu meinen Eltern, was auch immer. Das kann man so dann nicht mehr wirklich wahrnehmen. Es ist, was ist. Ja? Auch mit dem Partner. Kaffee trinken. Ja, Berührung. Das wird nicht so erlebt, wie ich in Bezug zu etwas. Es ist, was ist. Ja?
Es wird dann das Wort Gemeinschaft mehr besser passen. Gemeinschaft mit anderen Menschen. Obwohl man es eigentlich nicht, das Gemeinsame gar nicht betonen muss, weil es irgendwie klar ist, dass es sowieso eins ist.
Ne? Ja, einfach sein. Ja. Hm. Gar nicht mit anderen Menschen, sondern dieses Sein gibt dieses Bild. Dass die zwei Körper da jetzt zum Beispiel auftauchen. Und wenn diese Energie von da bin ich und da bist du nicht da, ist das so. So sweet und so intim irgendwie. Aber dafür braucht es nicht unbedingt einen Partner. Das ist mit anderen Menschen so, mit Tieren so, mit Pflanzen so, mit allem, was erscheint. Eine Orchidee anzuschauen oder manchmal einfach ein Papierl am Boden kann auch so, dass es erscheint, das ist so eine Umarmung oder so eine Liebe für das, was auftaucht.
Ist diese Schönheit in allem, also auch in Anführungsstrichen negativen Gefühlen oder wenn Situationen als Drama oder ungünstig erlebt werden?
Also dieser Marzipangeschmack ist die Basis, würde ich sagen. Es ist komplett, es ist gut, es passt. Es fehlt nichts und ist eine Situation, die nicht angenehm ist. Ja? Weil das so erscheint. Als Gegensätze und den Kontrasten und manchmal angenehm und manchmal nicht angenehm.
Siehst du es auch als natürlich an, dass was allen Menschen begegnet, eben unangenehme Situationen oder das, was man als ungünstig erlebt, ist es normal, passiert das jedem in einem ähnlichen Ausmaß, Verhältnis.
Ich glaube schon, dass manche Körper begünstigtere Umstände haben als andere, wenn man so einfach in die Geschichte schaut, wie wir leben im Westen oder wie Menschen leben in Ländern, wo diese finanziellen Mittel nicht vorhanden sind, wo dieser Komfort nicht da ist. Aber diese äußeren Umstände haben keine Auswirkung auf das, was gesehnt wird. Ja. So, ich weiß nicht, ob jeder zu exakt gleichen Teilen 50% angenehm und unangenehm bekommt. Ja. Und alles in Anführungszeichen. Aber das ist die Bewegung von Leben. Ja. Diese Phänomene kommen und gehen und sie sind in der Erscheinung polar sozusagen. Ja, es gibt heiß und kalt und Licht und Dunkel und angenehm und nicht so angenehm.
Und wachsen und erblühen und wieder verblühen und sterben.
Ja.
Das ist ganz natürlicher Teil des Lebens.
Ja. Das ist Leben. Und was ich versucht ist, das Angenehme zu versehen, zu bekommen und dann zu halten und das Unangenehme möglichst draußen zu lassen, das, was es als unangenehm empfindet. Ja. Und das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und das verursacht so viel Leid, an diesem scheinbar Guten festhalten zu wollen und dem hinterher zu jagen und das, was mit diesem Guten kommt, die andere Seite der Münze draußen lassen wollen, das erzeugt ganz viel Leid, weil es unmöglich ist. Es gibt dorthin kein Ankommen in diese Idee.
Was wegfällt, wenn alles nur als momentane Erscheinung angesehen wird, die sich jederzeit ändern kann und darf, an der nicht festgehalten werden muss, die nicht bewertet werden muss?
Was war die Frage hier? Was wegfällt?
Das fällt weg, dieses Leiden.
Es ist nicht einmal so, dass man sagt, eine Situation wird jetzt angesehen, sondern es ist, was ist. Und diese Instanz, die das hinterfragt, versucht einzuordnen, ständig dabei ist, Protokoll zu führen und aufzeichnet, ist das jetzt gut, ist das schlecht, bringt mich das wohin, bringt mich das nirgendwo hin. Das kollabiert einfach und dann ist, was ist. Und in dem Sinne, und das klingt ganz komisch, ist es nicht so wichtig, was geschieht. Es ist das, was ist. Und diese etwas entfernte Position, die das Ich hat und das immer genau einteilt, bringt es mir was, bringt es mir nichts, ist gut, ist schlecht, die ist einfach nicht da.
Aber das Bestreben des Körpers nach Wohlfühlen und an, das bleibt. Wie sehen deine Talks praktisch aus? Also die Menschen kommen und stellen Fragen oder ihr schweigt zusammen oder du sprichst. Wie läuft das ab?
Du, das ist so familiär. Die Menschen kommen und es gibt was zu trinken und es gibt meist auch was zu knappen und wir lachen viel und es ist durchaus erlaubt, dass Geschichten erzählt werden. Ja. Was auch immer, dass sich jemand gerade neue Schuhe gekauft hat. Was auch immer. Ja. Und dann gibt es meistens eine kleine Einführung, was halt so kommt. Manchmal kommen auch so Eindrücke, die ich in Einzelsitzungen habe. Und dann beginnt ein Gespräch und es geht weder darum, dass gesprochen wird, es geht auch nicht darum, dass Stille ist und alle schön brav in sich gehen oder so, sondern einmal ist Stille und einmal ist Lachen, manchmal ist auch Weinen. Manchmal ist es so, dass wie auch immer bei einem Körper Weinen beginnt, weil, weiß man auch nicht, vielleicht eine gewisse Spannung wegfällt. Es ist kein gewisses Setup, es ist ganz ungezwungen, alles kann sein. Und dann entwickeln sich Gespräche und immer wieder der Hinweis darauf, dass alles, was in dem erscheint, keine separate Wirklichkeit hat. Wenn in dem etwas auftaucht, ist das alles, was ist. Es hat darüber hinaus keine Wirklichkeit. In dem Sinne, dass es an einem anderen Ort oder zu einer anderen Zeit stattfinden könnte oder stattgefunden hat oder stattfinden wird. Es ist das, was ist alles, was ist. Da.
Du hast Einzelsession erwähnt, du gibst also auch Einzelsession. Da passiert das Gleiche nur mit einer Person oder ist das grundsätzlich anders?
Genau. Da kommen Menschen meistens schon mit einem bestimmten Anliegen, dass sie eine Krebsdiagnose haben oder was auch immer. Und was dann kommt, ist eine Situation, die nicht angenehm ist, natürlich mit einer Krebsdiagnose. Ja? Es ist nicht so, dass man sagt, ja? Und dann kann man schauen, was Schmerz ist, was bei einer Krebsdiagnose und einer folgenden etwaigen Chemotherapie oder was auch immer da sein wird, ja? Als Schmerz, und was Leid ist. Ja? Und das ist so erlösend, wenn das gehört wird, was Schmerz ist und was Leid ist. Schmerz wird immer sein. Aber das heißt nicht, dass Leid da sein muss. So, in diesen Einzelsitzungen geht es sehr oft darum, dass man aufzeigt, was Schmerz ist und welche Dynamik dann Leid erzeugt.
Kommen auch Menschen zu dir mit Traumata? Also zum Beispiel aus ihrer Kindheit oder auch Frauen, die sexuelle Gewalt erlebt haben.
Ganz unglaubliche Geschichten. Also über die Jahre jetzt, als diese, unter Anführungszeichen, Heilarbeit so intensiv war. Unglaubliche Geschichten. Unglaublich. Und wenn gehört werden kann, dass es nicht darum geht, dass die Geschichte auf eine bestimmte Art und Weise zu sein hat, dass das, was gesehnt wird, in jeder Geschichte ist sozusagen, kann das eine große Erlösung sein oder aber auch, was jemand überhaupt nicht hören kann. Das kann genauso gut passieren natürlich, dass jemand damit gar nichts anfangen kann. Ja.
Aber dich belasten diese Geschichten nicht oder doch irgendwie?
Oh, nicht mehr. Das hat mich sehr belastet. In einem Ausmaß, dass ich immer weniger geworden bin. So vor 15 Jahren oder so, wo ich sehr intensiv so gearbeitet habe, ist das ganz an meine Substanz gegangen, sozusagen. Es hat mich furchtbar belastet. Diese Annahme, dass da jemand drinnen steckt in dem Körper, der dieses Leid erlebt. Oh, das war...
Ja. Und wie ist es jetzt?
Ich würde sagen, dass dieser Körper leer ist, ist in den Vordergrund gerückt. Ja. Und es ist nicht ein Nicht-Anhören-Wollen oder ein Bagatellisieren von Geschichten, die das Ich sehr dramatisch sieht. Es fehlt einfach der Glaube daran, dass ein wirkliches Drama ist, dass der Schmerz ist. Ja. Und wenn ich sage, dass der Schmerz ist, ist wirklich so gemeint. Ich bin mir gar nicht so sicher, wo der Schmerz ist. Wenn Schmerz ist, ist alles, was ist, Schmerz. Ja. Und es ist sicher nicht so, dass da jemand ist, der dann einen Bezug zu dem Schmerz hat, der da unten am Unterschenkel auftritt. Würde ich jetzt für die Wahrnehmung so beschreiben. Nein, das ist überhaupt nicht mehr belastet.
Hältst du auch Talks in anderen Städten oder würdest du, wenn du eingeladen wirst?
Ja. Ich bin ein ziemlicher Eremit, ich bin viel allein. Und diese Gespräche haben immer ohne jegliche Außenwerbung, sage ich jetzt mal, stattgefunden. Aber ich bin ganz offen dafür. Ja.
Finden die an bestimmten Tagen statt oder man findet wahrscheinlich die Termine auf deiner Webseite?
Ja, genau. Also diese Abende finden einmal in der Woche statt, an unterschiedlichen Wochentagen. Und alles andere ist dann nach Absprache, ergibt sich so, wie es passt.
Was heißt es für dich, weise zu leben?
Weise?
Mhm.
Also ich sehe nicht, dass Weisheit etwas ist, was jemandem gehören könnte, vor allem auch wem. Also Leben ist weise, kann man sagen. Und kann man aber auch sagen, dass es manchmal nicht so weise erscheint. Ich sehe den, der weise leben könnte, nicht. Das wäre für mich eher ein Konzept. Jetzt versuche ich, weise zu leben. Dass eine Person halt aufstellt. Aber ich denke mal, wenn man so jetzt mit diesen hilflosen Wörtern sprechen möchte, dann ist das, was geschieht, Weisheit wahrscheinlich. Aber da kann man nichts ausklammern. Man kann nicht etwas herausnehmen, separat betrachten und sagen, das ist weise und was anderes wäre es nicht. Selbst wenn man meinen wollte, dass Worte weise sein könnten, braucht es irgendeine Frage, damit da Worte herauskommen, die dann weise klingen. Die kommen von allein ja auch nicht. So, das weiß ich nicht, was weise Leben heißt.
Wie ist es mit Gedanken? Kommen bei dir Gedanken oder nur funktionelle Gedanken oder auch andere Gedanken, die eigentlich keinen Sinn haben? Und wenn ja, wie gehst du damit um?
Sehr wahrscheinlich kommen Gedanken, aber die meisten werden nicht aufgegriffen, weil da niemand ist, der Gedanken aufgreift als Dynamik. Ich würde sagen, dass ich das auch eine Gedankenaufgreifdynamik. Ich habe so eine Qualität, dass wenn Gedanken kommen, ich sofort dabei und versucht, was damit zu machen, sie zu verwerten, sie auszusortieren, sind sie brauchbar, sind sie nicht brauchbar, wo führt es mich hin? Das ist nicht, aber ich bin sicher, das sind Gedanken, aber von niemandem beachtet, würde ich sagen. Und wenn sie durchkommen müssen, zum Beispiel, weiß ich nicht, weil ich aufs Passamt gehe, und den alten Pass mitnehmen muss und dort mein Geburtsdatum und meinen Namen und so etwas sagen muss, funktioniert das wie ein Schnürchen.
Das heißt, das funktionelle Denken funktioniert vielleicht besser als je.
Kommt mir so vor. Kommt mir so vor. Ja. Und es ist durchaus dann auch so Gedanken, wenn ich auf die Bank gehe und kein Geld am Konto, ist es auch so ein Buch. Ja. Aber es entsteht dann keine Geschichte daraus, aber für den Moment, ja?
Entsteht Überraschung oder Schrecken oder was?
Ja, so momentane. Ja. Aber es wird dann nicht weitergesponnen, oh mein Gott, und wenn es so bleibt und so, das nicht.
Aber es setzt vielleicht Aktivitäten in Gang, um wieder Geld zu beschaffen oder Geld zu verdienen oder...
Das geschieht oder geschieht genau. Nicht, ja, genau. Ja. Ja.
Also freien Willen gibt es nicht, weil da gäbe es überhaupt keinen, der einen haben könnte.
Genau.
Aber Wille kann passieren. Also zum Beispiel, oh, da gehe ich für, das ist meine Sache, das zieht mich an oder da ist Resonanz, das. Das kann passieren, aber da ist keiner mehr, auf den es bezogen ist.
Kann man so sagen? Der Besitzer dieses Willens ist nicht da. Ja? Aber in der Geschichte erscheint so wie wollen. Ja? Weil das alles ausdrückt, auch eine Qualität, zu der wir dann sagen wollen. Ja? Bei mir wäre das zum Beispiel mit Schuhen so.
Mit was? Mit?
Mit Schuhen.
Mit Schuhen. Aha.
Ja, wenn ich in der Auslage Schuhe sehe, die wirklich umwerfend sind, dann ist das sicher so, was wir wollen.
Mhm.
Ja. Was nicht da ist, was bei der Ich-Energie meistens präsent ist, dass das eine Erfüllung bringen würde, ein neues Paar Schuhe oder so. Okay.
Keine Erfüllung, aber vielleicht schon Freude dran, oder?
So ganz reduziert könnte man sagen, weil das ist, was jetzt Schuhe kaufen geschieht. Ja? Und das Nächste, was man schon sagen kann, ja, deiner Charakter hat mit schon eine unglaubliche Freude.
Weißt du, was passiert, wenn Menschen zu dir kommen? Also, ja, es wird ja manchmal so beschrieben, wie dass eine Flamme überspringt oder dass ein Austausch oder eine Resonanz passiert oder denkst du gar nicht drüber nach?
Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Wirklich nicht. Ist auch ganz unterschiedlich. Ja, die Reaktionen sind ganz unterschiedlich. Ich glaube nicht, dass man aus irgendetwas irgendwas stricken kann. Das geht nicht. Das ist eine starke Tendenz in uns Menschen, dass wir sofort meinen, was erkannt zu haben und jetzt ist das so oder so oder so. Weißt du, ich glaube, damit was geschieht, so du sprichst jetzt anders als überspringend, oder ich kenne auch diese Traditionen, auch wie ich Sanyas genommen habe, dieses, dass der Meister und das dritte Auge, das, was er schon für sich erkannt hat, den Schüler oder das dritte Auge weitergibt oder so, das sind für mich alles Geschichten. Wer soll das wissen, wie das funktioniert? No. Und was ich vorhin sagen wollte, ich glaube, dass alles, was sozusagen je war oder sein wird, gebraucht ist, damit der Moment oder dieses Geschehen so erscheint, wie es ist. Man kann es nicht auf etwas Bestimmtes zurückführen. Man kann jetzt wirklich nicht sagen, wenn da eine Gruppe sitzt, dass der Körper irgendwas hat, was beim anderen dann was bewirkt. Ja? Man muss das Gesamte nehmen. Das Glas und das Tischtuch und die Farbe des Lichtes und der Pferdekörper auf diesem Bild. All das ist, und ich tue mir das sehr schwer, irgendwas herauszunehmen, schon gar nicht jemanden. Gleichzeitig kann man schon sagen, dass womöglich eine gewisse Resonanz da ist, aber womit? Resonanz womit? Sein mit sich selbst vielleicht. Ja?
Also die Wissenschaftler sagen, vor 14 Milliarden Jahren gab es einen Urknall und das Ergebnis ist jetzt, was jetzt erscheint.
Ja, ich sehe das nicht so.
Nein.
Die Idee von einem Urknall erscheint in dem. Das ist, was ist. Und wenn in dem der Gedanke oder eine Version von einem Urknall und einer Entwicklung einer Erde erscheint, dann ist das das, was jetzt ist und alles, was ist. Und hat darüber hinaus keine separate Wirklichkeit.
Und keine Relevanz.
Und überhaupt keine Relevanz.
Hast du dich mit den dynamischen Meditationen, also mit Bewegung von Osho beschäftigt?
Ja, habe ich kurz gemacht. Vor allem, ich musste das einmal. Das war Pflicht, um in den Ashram hineinzukommen, erinnere ich mich jetzt.
Klingt nicht so begeistert.
Das kam mir damals völlig verrückt vor. Ich musste es machen und ich musste es an meinem Gegenüber, ich weiß nicht mehr so genau was, meine Dramen erzählen oder das Gesicht nachmachen von und so. Das Es ist einfach nicht so, dass irgendetwas zu etwas anderem führt. Ja? Das wirkt so real in der Geschichte, aber wenn Meditation geschieht, ist das, was geschieht und ist aber nicht die Ursache für eine tolle Auswirkung. Das ist eben nicht so. Sondern es geschieht einfach, weil es erscheint und hat darüber hinaus keine Bedeutung. Es führt nirgendwo hin, das führt überhaupt nirgendwo hin. Es ist so jenseits von gut oder schlecht oder richtig oder falsch. Dynamische Meditation ist einfach dynamische Meditation. Und was erscheint, erscheint das. Und es führt niemanden irgendwo hin, sondern es ist das, was ist. Und das ist alles, was ist. Und was ist alles, was ist? Leer.
Kann aber im Moment Freude machen, zum Beispiel. Und kann auch in Stille fallen lassen, zum Beispiel. Also in einer ruhigen Phase von einer dynamischen Meditation.
Aber ja, aber wer würde in die Stille fallen?
Das wird einfach passieren, braucht ja keiner zu sein.
Ja, Stille kann geschehen, genau. Aber Stille kann auch geschehen, plötzlich bei Bilder vor dem Käseregal.
bei der Kasse beim Schuh kaufen.
Ja. Ja. Oder völliges verblüfft sein, wenn nicht genug Geld in der Tasche ist. Was auch immer. Ja? Aber es geschieht einfach alles. Ja.
Hast du auch Kinder?
Ich habe einen Sohn. Hm.
Hat er irgendwie mitbekommen, was bei dir passiert ist?
Ich habe zu meinem Sohn immer wieder Kontakt und dann lange nicht. Mein Sohn ist an die 30, sagen wir, und er lebt schon viele, viele Jahre nicht mehr von mir. Eine sehr selbstständige, energische Energie. Ja. Und zu der Zeit, wie wir gemeinsam gelebt haben, war ich sehr in so spirituellen Dingen involviert. Das hat ihn überhaupt nicht angesprochen. Und jetzt habe ich schon länger keinen Kontakt. Ich kann jetzt nichts sagen.
Wie hat es mit deinen Talks begonnen? War einfach der Impuls irgendwann da oder hat dich jemand gefragt? Oder wie ist das entstanden?
Aus dieser Heilarbeit heraus habe ich schon diese Abende angeboten, die dann aber einen ganz anderen Inhalt hatten. Da gab es Meditationen und eine Zeit lang habe ich dann so, was ja völlig unglaublich ist eigentlich, und ich habe überhaupt keine Erklärung dafür, wie das alles funktioniert und was das sein soll, dass man sogenannte frühere Leben sieht oder die Geschichte des anderen Menschen ablaufen sieht und so. Ja, das ist ja alles für mich gar nicht zuzuordnen oder erklärbar, aber so war das. Ja. Da haben Menschen sind mit ihren Themen gekommen und dann hat man geschaut, ja, wie da eine Entspannung entstehen kann, auf welche Art und Weise auch immer. Und dann ist es immer mehr abgefallen und es ist immer mehr diese, das, was ist, in den Vordergrund gekommen. Ja, so, das geht schon viele Jahre so und der Inhalt ist so ganz schleichend anders geworden.
Muss man sich vorher anmelden, wenn man zu dir zum Talk?
Ja, weil da also zwar Platz ist, aber begrenzt.
Kommen mehr Frauen zu dir als Männer, oder?
Ja. Eindeutig mehr Frauen als Männer.
Gibt es eine weibliche und eine männliche Spiritualität, oder ist das eine blöde Aufteilung, die der Kopf nur will?
Also Spiritualität weiß ich jetzt gar nicht so genau, was das ist, aber es gibt ganz sicher einen weiblicheren Ausdruck von dem, worüber gesprochen wird, und einen männlicheren. Ich würde jetzt so sagen, du hast meine Website gesehen und viele kommentieren sie als weiblich. Weißt du, die Farben sind sanft. Viele sagen auch, dass die Art und Weise zu sprechen ist mehr so ein Singsang. Das kann jetzt bei Männern auch sein, aber Männer sind eher... Ja, das kann man alles nicht verallgemeinern. Ja. Aber ich glaube an einen männlichen und einen weiblichen Ansatz. Einfach im Ausdruck. Der Körper ist auch so. Das Weibliche ist einfach das Aufnehmende. Und das Männliche, das Gebende, auch in den Geschlechtsteilen so hinterlegt. Dass eines aufnimmt und eines gibt. Oder diese Entsprechungen sind dann überall. Ja? Die Sonne, die abgibt als männlich, und der Mond, der geschienen wird als weiblich. Die Menschenkörper sind da nicht ausgenommen. Haben sicher beides in sich. Plus und Minus, und dann halt unterschiedlich ausgeprägt.
Ich meine, mich jetzt zu erinnern, dass Osho gesagt hat, für die meisten Männer ist ein spiritueller Fortschritt, weiblich zu sein, zu werden. Also annehmend und mit Hingabe zu leben.
Aber siehst du, da ist immer jemand, der da ein Bemühen an den Tag legen muss und dann mit unterschiedlichen Mitteln und Techniken und Konzepten dorthin gelangen möchte. das fällt aber dann alles. Der Körper ist so aufgesetzt, wie er aufgesetzt ist. In dem Sinne ist da kein Entkommen. Scheinbar in der Geschichte, ja, kann man unterschiedliche Dinge machen, aber scheinbar eben.
Ja, aber so ein Konzept kann zum Beispiel mir helfen, wenn bei mir Hingabe da ist, dann bin ich relaxter damit. Dann ist eher ein Zulassen dazu, wenn ich das aus einer positiven Sicht sehe. Ne?
Ja. Das alles, was in der Geschichte und in dieser persönlichen Ich-Energie vorkommt, ist ja völlig jenseits von richtig oder falsch oder gut oder schlecht. Es wäre ja eher komisch, das nicht zu tun wahrscheinlich. Es ist ganz natürlich, wenn ein Ich eine gewisse Not empfindet und Ich ist einfach so aufgesetzt, dass es nicht anders kann, dass es seinen momentanen Zustand bewertet und sagt, dann dort möchte ich jetzt hin und jetzt suche ich mir jemanden, der mir helfen kann, von A nach B zu kommen. Jemanden oder etwas. Ja? Und dann wird durch eine Meditation oder durch andere Dinge, gibt ja so vieles, versucht das zu erreichen, wo man hinkommen möchte. Aber das kollabiert eben dann. Aber deswegen ist es nicht schlecht. Es ist ganz natürlich, dass man Erleichterung sucht. Es wäre ganz sicher eine Art von Selbstzerstörung, wenn man das nicht tun würde. Wenn eine gewisse Not da ist, gibt es unendlich viele Dinge, die man dann ausprobieren kann. Nur, das ist nie das, was eigentlich gesehnt wird. Was gesehnt wird, ist der Wegfall von dem, der von A nach B kommen möchte. Diese scheinbare Trennung nicht mehr zu haben.
Den Wunsch, glücklich zu sein, glücklich zu leben, ist was ganz Natürliches? Oder wie würdest du das sehen?
Ich würde sagen, der Wunsch, glücklich zu leben, ist sehr der persönlichen Energie zugeordnet. Eine Person möchte natürlich glücklich leben. Und damit beginnt dann diese Dynamik, das Glück erhalten und haben zu wollen, kreieren zu wollen auch, und das, was man als Unglück definiert hat, aus seinem Leben draußen lassen wollen. Und das geht nicht. Ja? So, das höre ich oft, aber es ist doch ein völlig natürlicher Anspruch jedes Menschen, ein glückliches Leben zu führen. Ja, diese Person möchte ganz sicher ein glückliches Leben führen und dafür wird sie alles tun. Dafür wird sie auch Krieg führen, dafür wird sie alles machen. Ja? Aber das Glück liegt nicht in diesen Umständen, so wie diese Person das sieht. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass dieses Ich, das ein glückliches Leben führen möchte, kollabiert. Und was überbleibt, ist Leben. Aber alles.
Für mich ist Glück bedingungslos, also wirkliches Glück. Und ich glaube, um Glück bedingungslos zu erleben, ohne Grund, ohne Ursache, nicht als Wirkung von irgendwas.
Ja.
Das ist eben, wenn keine Identifikation da ist. Ne?
Das kann man auch sagen, klar. Ja. Aber das Wort Glück finde ich in dem Zusammenhang so ein bisschen verfänglich.
Mhm.
Ja. Weil damit meistens ein gewisser Zustand assoziiert wird. Und Zustand ist das nicht. Was gesehnt wird, ist kein Zustand, den eine Person haben oder nicht haben kann. Oder dass dann da jemand wäre, um das aufrechtzuerhalten. Oder eben, wenn es im Entgleiten ist, schnell wieder ankurbelt. Aber so wie du sagst, ja. Wenn keine Trennung da ist, ist ein natürlich Marzipanzustand gestern. So ein natürlich, es ist dann, es wird wieder komplett gesehen. Nicht, dass es nicht immer komplett gewesen wäre. Aber diese Ich-Dynamik ist immer eine Dynamik, die suggeriert, ganz ist das nicht, irgendwas fehlt, weil diese scheinbare Trennung da ist. Und dann wird das Leben als, das ist es nicht ganz empfunden. Und schon ist die Suchtdynamik da. Und jetzt suche ich das, was es dann ganz macht.
Aber es ist alles Gnade, wie es passiert und was sich zeigt und was erscheint.
Also Gnade ist jetzt ein Wort, das ist mir nicht so geläufig. Sag noch was anderes, wie du es meinst, bitte.
Es ist alles ein Geschenk.
Geschenk, so wie ich es verstehe, ja, wäre, dass da jemand ist, der schenkt und ein anderer, der beschenkt wird. Ja, das sind so Worte.
Das stimmt.
Ja. Und in die gleiche Schiene fällt für mich Dankbarkeit. Manche Menschen sind ganz entrüstet, wenn ich sage, Dankbarkeit ist für mich nicht. Und ich sage dir, warum? Aus einem ähnlichen Grund wie Geschenk. Obwohl mein Sanyas Name das Geschenk sein soll. Ja? Dann. Bei der Dankbarkeit ist für mich wieder so, dass es da jemanden gibt und dort etwas gibt und dann ist derjenige dem dankbar. Und in vielen spirituellen Kreisen wird das als Mittel zum Zweck eingesetzt. Wir üben Dankbarkeit, weil so eine ganz berechnende Komponente. Wir wissen jetzt, wenn ich dem Leben dankbar bin, dann gibt mir das Leben noch mehr.
Ja, das ist nicht schön. Das ist keine echte Dankbarkeit.
Dass es so eingesetzt wird als Mittel zum Erfolg sozusagen. Wir üben uns in Dankbarkeit. Ja. So, was für mich am ehesten passt für diese Stimmung ist, dass es so ein unpersönliches Verliebtsein ist, so eine zarte Verzückung. So, wenn ich jetzt keine Worte verwende, würde ich so machen. So, ja.
Na, zarte Entzückung ist schon sehr schöne, sind schon sehr schöne Worte und ich finde sehr passend.
Ja, das ist so. Ja. Und du sagst Gnade. Ja. Wenn du das meinst, dann ja.
Ja. Sweetness of life.
Ja.
Ja,
ja, es ist so. Ja,
ja, ich finde da. Das ist ein guter Abschluss da. Dabei können wir es lassen.
Dankeschön.
Oder? Wenn es für dich okay ist, oder hast du noch was drüber?
Nee. Okay. Ich sage jetzt danke. Weil ich das Gefühl habe, du wolltest nicht unbedingt mich irgendwo hinhaben, sondern es war so schön.
Ja. Danke dir.
Dankeschön.